A ver. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Telefonkonferenz. Mein Name ist Sandro Merino, ich bin Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank und der Bankler. Bevor ich mit den Ausführungen zum Thema beginne, habe ich noch folgende Informationen für Sie. Die Audiodateien dieser und auch der künftigen Telefonkonferenzen werden inklusive einem schriftlichen Transkript auf die Homepages der Basler Kantonalbank, bkb.ch und der Bank Claire, claire.ch abgelegt. Auf beiden Homepages finden Sie Informationen unter anderem zu den aktuellen Filialöffnungszeiten und wie Sie mit Ihrer Kundenberaterin respektive Ihrem Kundenberater in Kontakt gelangen können, telefonisch oder per E-Mail und neu auch per Videoberatung. Sie können dazu gerne direkt auf Ihre persönliche Kundenberaterin respektive Ihrem persönlichen Kundenberater zugehen. Es besteht am Ende meiner Ausführungen die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Dazu ist aufgrund des Schweizer Bankgeheimnisses noch folgender Hinweis notwendig. Durch das Stellen von Fragen und der Namensnennung ist es für andere Teilnehmer möglich, Rückschlüsse auf eine mögliche Geschäftsbeziehung mit uns zu ziehen. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, dann empfiehlt es sich, auf eine aktive Gesprächsteilnahme zu verzichten. Sie können in diesem Fall auch gerne die Fragen bilateral über Ihre jeweilige Kundenberaterin beziehungsweise Ihren Kundenberater stellen. Selbstverständlich freue ich mich trotz meines Hinweises über zahlreiche Fragen im Anschluss an meine Ausführungen. In der heutigen Telefonkonferenz möchte ich vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und auf das Geschehen an den Finanzmärkten eingehen, insbesondere auch auf die Auswirkungen auf Ihre Vermögensverwaltungsmandate und Anlagelösungen der Basler Kantonalbank und der Bank Claire. Diese Anlagestrategien werden durch mein Team unter meiner Leitung bewirtschaftet. Als erstes möchte ich aber betonen, dass bei der aktuellen Krise auch für uns in der Vermögensverwaltung an allererster Stelle die Sorge um die Gesundheit der Menschen und unser Mitgefühl für das große menschliche Leid, das die Epidemie verursacht, steht. Unser allerhöchster Respekt gebührt dabei allen Pflegekräften, Ärzten und anderen Helfern, die sich persönlich und mutig für die Linderung menschlichen Leids einsetzen. Ich möchte jetzt den Vortrag beginnen mit einer Übersicht über die Evolution der Pandemie. Seit unserer letzten Telefonkonferenz am 30. April hat die Anzahl weltweit registrierter Infektionen inzwischen die 4. Million überschritten. Der Zuwachs der laborbestätigten Fälle in Asien und Europa hat sich in den letzten Wochen weiter verlangsamt. Dennoch deutet der Trend auf eine nochmalige Verdoppelung der weltweit bestätigten Infektionen auf etwa 8 Millionen bis circa Ende Juni hin. Das Epizentrum der Pandemie liegt nunmehr seit über einem Monat in den USA. Am Montag wurde in der Schweiz die zweite Lockerungsphase eingeleitet. Auch in vielen anderen europäischen Ländern sind in diesen Tagen ähnliche Lockerungen bereits in Kraft oder sie werden bald eingeführt. Ich möchte als erstes einen Überblick zur gegenwärtigen Situation der Covid-19-Pandemie an den wichtigsten Wirtschaftsstandorten der Welt geben. Beginnen wir mit China und anderen Ländern in Asien. In asiatischen Ländern wie China, Japan, Südkorea oder Taiwan konnte ein erneutes Ansteigen der Infektionsfälle, also eine sogenannte zweite Epidemiewelle, trotz erheblicher Lockerungen der Quarantänemaßnahmen weiterhin verhindert werden. In einigen Ländern, insbesondere in China, Südkorea und Singapur, kam es als Folge der Lockerungen in den letzten Wochen zu verschiedenen neuen lokalen Infektionsherden. Diese neuen Herde blieben aber begrenzt und deren Ausweitung zu einer zweiten Epidemiewelle konnte durch Rückverfolgung und Isolierung der Fälle bisher offenbar verhindert werden. Auch am Ursprungsort der Pandemie in Wuhan wurden einige neue Fälle gemeldet. Dieser Umstand veranlasst nun die chinesischen Behörden offenbar, die gesamte Bevölkerung Wuhans von etwa 11 Millionen Menschen rasch auf den Virus, zu testen. Nämlich innerhalb von 10 Tagen soll die ganze Stadtbevölkerung von Wuhan offenbar getestet werden. Diese breite und präventive Teststrategie wurde bisher weder in Europa noch in den USA auf solch großer Skala eingesetzt. Die Gründe dafür, dass dies in den USA und Europa nicht geschieht, sind dabei vielschichtig. Einerseits fehlen in den USA und in Europa die Testkapazitäten, um eine derart breite Testaktion überhaupt durchführen zu können. Andererseits ist es fraglich, ob dies ein sinnvoller Einsatz der Ressourcen ist. Auch wäre in Europa oder in den USA die Akzeptanz für ein staatlich angeordnetes, breites Testen wohl gar nicht vorhanden. Ich komme jetzt nun zur Schweiz und zu Europa. In der Schweiz liegt die Zahl der täglichen neuen laborbestätigten Infektionen seit Anfang Mai stabil deutlich unter 100 Fällen pro Tag. Auch die Zahl Covid-19-bedingter neuer Hospitalisierungen in der Schweiz und die Todesfälle sind glücklicherweise nunmehr auf einzelne Fälle pro Tag zurückgegangen. Die Erfahrungen in Asien zeigen aber, dass neue lokale Infektionsherde jederzeit auftreten können. Umso wichtiger wird in dieser Phase der Pandemie die systematische und akribische Rückverfolgung neu gemeldeter Infektionen. Dank aktuell tiefer Fallzahlen ist dies auch mit traditionellen Methoden möglich. Ergänzend sinnvoll und effizient sind wohl aber auch digitale Instrumente zur Rückverfolgung der Infektionsketten. Eine sogenannte Tracing-App wird in der Schweiz gerade getestet und sie wird voraussichtlich gegen Ende Juni eingeführt. Die erforderliche Gesetzesänderung wird das Parlament vor der Einführung der App in der Sondersession Mitte Juni wohl gutheißen. Die App funktioniert dezentral, das heißt, sie sammelt oder speichert keine Personen- oder Ortungsdaten der Nutzer. Das System ist auf Anonymität ausgelegt. Niemand kann rekonstruieren, mit welcher Person man Kontakt gehabt hat. Im Gegensatz zu China ermöglicht die Schweizer App zum Beispiel keine obligatorischen Zugangskontrollen zum öffentlichen Verkehr. Wie ich finde, zeigt dieses Beispiel, dass der Datenschutz und die Wahrung von individuellen Freiheitsrechten selbst in Krisen möglich bleiben. Dies sogar ohne, dass gewichtige Nachteile für das eigentliche Ziel des Vorhabens in Kauf genommen werden müssten. So bleibt die Nutzung der Tracing-App in der Schweiz freiwillig und sie ist kostenlos. Es ist aber klar, je mehr Personen die App freiwillig installieren und korrekt nutzen, umso wirksamer unterstützt diese die Vermeidung einer zweiten epidemischen Welle. In der Schweiz wird in den nächsten Monaten auch eine Studie durchgeführt, die ermitteln soll, wie viele Menschen sich mit dem Virus infiziert haben, möglicherweise oft ohne sich dessen überhaupt bewusst gewesen zu sein. Auch die Frage soll untersucht werden, ob Menschen nach einer Infektion immun gegenüber einer erneuten Infektion sind und wie lange sie danach immun bleiben. Diese Fragen sollen bis Oktober dieses Jahres zeitlich gestaffelt mittels einer Stichprobe von rund 25.000 Personen aus der Bevölkerung wissenschaftlich untersucht werden. Ein Bluttest zeigt dabei, ob jemand eine Coronavirus-Infektion durchlaufen hat. Denn durch die Infektion gebildete spezifische Antikörper, die der Bluttest erkennt, deuten auch nach längerer Zeit auf die einst durchlaufene Infektion hin. Für den 8. Juni hat der Bundesrat bereits eine weitere Zahl von Lockerungsmaßnahmen in Aussicht gestellt. Ein Entscheid dazu wird voraussichtlich am 27. Mai dann definitiv getroffen. Ich werde also vermutlich schon an unserer nächsten Telefonkonferenz in 2 Wochen, am 28. Mai, die neuen Lockerungen in der Schweiz thematisieren können. Tatsächlich sind trotz der substanziellen Lockerungen, die diese Woche in Kraft getreten sind, noch viele Fragen zu klären. Verboten bleibt ja beispielsweise derzeit noch der Besuch von Gastronomiebetrieben für Gästegruppen von mehr als 4 Personen, Treffen in der Öffentlichkeit von mehr als 5 Personen, zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen, Spazierwegen oder Parkanlagen, der Betrieb von Campingplätzen, zoologischen Gärten oder Tierparks. Mit dem Schutzkonzept möglich ist hingegen der Betrieb von Unterhaltungs- und Freizeitbetrieben wie Kinos, Konzerthäuser, Theater, Casinos. Und voraussichtlich werden ab dem 8. Juni in der 3. Etappe folgende Lockerungen weiter noch erfolgen, nämlich Schulen der Sekundarstufe 2 und alle höheren Schulen und Universitäten können den Betrieb grundsätzlich wieder aufnehmen und auch Schwimmbäder, Theater und Kinos, Treffen von mehr als 5 Personen, Zoos, botanische Gärten oder Tierparks sollten dann möglich sein, allenfalls eben mit den gegebenen Schutzkonzepten. Hingegen bleiben Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern auf jeden Fall bis Ende August nicht möglich. Das ist zumindest der Stand, den man auf der BAG-Seite nachlesen kann. Komme ich jetzt noch zu Europa. Die europäischen Nachbarstaaten der Schweiz befinden sich inzwischen in einer mit der Schweiz vergleichbaren Situation. Die epidemische Welle klingt auch in vielen anderen europäischen Staaten ab und der Neustart der Wirtschaft ist jetzt im Fokus. In Großbritannien ist die Entwicklung noch etwas Zeit verschoben. Dabei hat die britische Regierung nach anfänglichem Zögern und nach der Genesung des Premierministers Boris Johnson das Krisenmanagement strategisch sehr ähnlich wie Frankreich, Italien oder Deutschland oder auch wie die Schweiz gehandhabt. Auch staatliche Lohnfortzahlungshilfen wurden in Großbritannien nach Vorbild der Kurzarbeitentschädigungen in Deutschland oder der Schweiz eingeführt. Die Zahl der Todesopfer der Pandemie im Vereinigten Königreich ist inzwischen aber leicht höher als jene in Italien. Auch die Zahl der derzeit täglich laborbestätigten Neuinfektionen bleibt in Großbritannien mehr als viermal so hoch wie in Italien. Somit müssen in Großbritannien striktere Maßnahmen voraussichtlich noch einige Wochen länger aufrechterhalten werden als in vielen Ländern der EU. Eine Öffnung der Grenzen innerhalb des Schengen-Raums und eine Normalisierung des privaten Reise- und Flugverkehrs in Europa könnte bei weiterhin günstigem Verlauf der Fallzahlen im Juni zum Thema werden. Die Grenzen zwischen der Schweiz und Deutschland, Frankreich und Österreich sollen bereits Mitte Juni erfolgen. Die Hoffnung, die wir in unserer letzten Telefonkonferenz vom 30. April geäußert hatten, dass in der Schweiz und in vielen Ländern Europas bis Ende Mai wesentliche Schritte in Richtung Normalität vollzogen werden können, scheint sich derzeit als berechtigt zu erweisen. Ich komme jetzt zur Situation in den USA. Die Situation in den USA bleibt im Vergleich zu Asien und Europa hingegen weiterhin sehr angespannt. Ende April wurde die Zahl von 1 Million bestätigter Infektionen überschritten. Aktuell ist die Zahl bei etwa 1,4 Millionen laborbestätigter Fälle angelangt. Der aktuelle Trend in den USA lässt befürchten, dass diese Zahl bis Ende Juni auf etwa 2 Millionen ansteigt. Es sind inzwischen bereits deutlich über 80.000 Menschen in den USA an Covid-19 gestorben und die täglichen Todesfälle liegen etwa bei 2.000 Menschen pro Tag. Rosa gefärbte Prognosen oder medizinische Thesen zu Medikamenten, die Donald Trump an seinen umstrittenen Pressekonferenzen vorstellt, erweisen sich regelmäßig und nach wenigen Wochen als offensichtlich und vollkommen falsch. Der aktuelle Trend in den USA lässt leider erwarten, dass bis Ende Juni insgesamt bereits 120.000 Menschen Opfer von Covid-19 sein werden. Es wird auch befürchtet, dass die zu früh geplanten Lockerungen diese Zahl bis in den Herbst nochmals sehr deutlich ansteigen lassen werden. Selbst ein Anstieg der Zahl der Todesopfer auf weit über 200.000 Menschen bis in den Herbst ist in den USA nicht auszuschließen. Die Rechtfertigung der Lockerung mittels Abwägung des Wertes eines Menschenlebens in Relation zu den Kosten einer Fortsetzung des Lockdowns ist in der US-Politik in vollem Gange. Diese Diskussion wirkt für viele Menschen in Europa zynisch. Das Abwägen des Wertes von Leben gegenüber wirtschaftlichen Aspekten stellt die unnötig hohen Opferzahlen als unvermeidlich dar und nicht als Folge eines misslungenen Krisenmanagements. Dabei soll diese zweifelhafte, aber inzwischen offen ausgetragene politische Debatte, in der es letztlich über den Wert des Lebens geht, vor allem eines kaschieren, das immer offensichtlichere Versagen des Weißen Hauses in vielen Aspekten seines Managements der Corona-Krise. Die Kritik an der US-Regierung wurde durch den demokratischen Senator Tim Kaine, Vertreter des Staates Virginia im US-Senat, anlässlich des Video-Hearings zu den geplanten Lockerungen im Gesundheitsausschuss des Senats am 12. Mai auf den Punkt gebracht. Tim Kaine vergleicht dabei die Situation in Südkorea und den USA. Beide Länder hatten am 3. März noch gleich wenige Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Seine Kritik war sehr konkret. Hier die Punkte, die der Senator Tim Kaine vorgebracht hat. Der Lockdown und das Social Distancing wurden in den USA zu spät, nicht verbindlich genug und nicht strikt genug eingeführt. Es gab ungenügend viele Infektionstests in den USA. Kein ausreichendes Contact Tracing, also Rückverfolgung, wurde landesweit in den USA durchgeführt. Bis heute gibt es keine Tracing-App, die in den USA breit eingesetzt wird. Millionen Amerikaner haben keine Krankenversicherung, viele Millionen mehr verlieren die Krankenversicherung gleichzeitig mit dem Arbeitsplatz. Dies hat gerade am Anfang der Epidemie falsche Anreize geschaffen, das heißt, Menschen gehen trotz Symptomen weiter arbeiten und vermeiden einen Arztbesuch. Gemäß Senator Kaine haben die USA somit gegenüber Ländern, welche die Krise gut gemeistert haben, wie beispielsweise Südkorea, in vielen wesentlichen Faktoren keine angemessene Reaktion auf die Pandemie umgesetzt und bezahlen diese Versäumnisse mit einem unnötig hohen Verlust von Menschenleben. Diese Versäumnisse der Trump-Administration erklären laut Senator Kaine, dass in den USA pro Million Einwohner 40 Mal mehr Tote zu beklagen sind als in Südkorea. Dies, obwohl die USA über ein doppelt so hohes Pro-Kopf-Einkommen haben als Südkorea, verfügen als Südkorea und in allen Bereichen eigentlich über bessere oder mindestens gleich gute Ressourcen verfügen. Zusammenfassend zur globalen Situation der Covid-19-Pandemie kann man sagen, dass aus globaler Sicht betrachtet die Pandemie ihren Höhepunkt jetzt durchlaufen hat. In Asien ist die wirtschaftliche Aktivität auf dem Weg zur Normalisierung. Auch für die Schweiz und Europa ist die Zuversicht berechtigt, dass bis Ende Juni ein Großteil der Wirtschaft trotz Einschränkungen und erschwerter Bedingungen wieder weitgehend operativ sein könnte. In den USA befürwortet der US-Präsident weitgehende Lockerungen, jedoch sind die Fallzahlen landesweit betrachtet bisher nur wenig gesunken. Auch viele ausgewiesene Gesundheitsexperten, inklusive Dr. Fauci, das Mitglied der Taskforce von Donald Trump, warnen vor den düsteren Konsequenzen einer verfrühten Lockerung und einer zweiten Pandemiewelle. Dr. Fauci genießt ein sehr hohes Ansehen, weil er unter 6 verschiedenen Präsidenten der USA als Gesundheitsverantwortlicher gedient hat. Die Begleitung der US-Lockerungsmaßnahmen mit genügend vielen Tests scheint trotz anderslautender Statements von Donald Trump immer noch nicht gewährleistet zu sein. Wir gehen somit von einem Wiederanstieg der Fälle in den USA aus, falls in den nächsten Wochen trotz aller Warnungen der Experten der teilweise noch bestehende Lockdown weitgehend gelockert werden sollte. Ich komme jetzt nach der Einschätzung des Standes der Pandemie auf die Folgen für die Wirtschaft zu sprechen. In unserer letzten Telefonkonferenz vom 30. April habe ich versucht, Erwartungen für die erhoffte wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr zu bilden. Die katastrophalen Wirtschaftsdaten der letzten Wochen belegen dabei bloß noch offiziell, was man schon längst befürchten musste. Entsprechend haben die Aktienmärkte die Wirtschaftsdaten der letzten Wochen fast ohne mit der Wimper zu zucken zur Kenntnis genommen. Beispielsweise die am 8. Mai veröffentlichten US-Arbeitsmarktzahlen für den April, die einen Verlust von über 20 Millionen Anstellungen feststellen. Dies führt zu einer aktuellen US-Arbeitslosenquote von 14,7%. Damit liegt die Quote nicht mehr weit unter den Niveaus der großen Depression der 1930er Jahre. Damals erreichte die Arbeitslosigkeit in den USA zeitweise Werte von über 20%. Dieser historische Höchststand könnte für den Monat Mai sogar noch übertroffen werden. Die Zahlen dazu werden dann Anfang Juni bekannt gegeben. Einige Häuser wie Goldman Sachs haben Prognosen einer Arbeitslosigkeit von etwa 25% für die USA für den Monat Mai gestellt. Dass im Englischen Kurzarbeit als Fremdwort einfach mit Kurzarbeit übersetzt wird, belegt, wie weit die Vorstellungen von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft in den USA und in Europa inzwischen auseinanderliegen. In der Schweiz erwarten wir im Jahresverlauf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf etwas über 4%. In der Eurozone dürfte dank vieler Kurzarbeitprogramme zumindest im Länderdurchschnitt über die Eurozone die Arbeitslosenquote deutlich tiefer bleiben als in den USA. Es bestätigt sich leider die Erwartung, dass die Rezession, in der wir uns befinden, global betrachtet die gravierendste seit der Depression der 1930er Jahre des vergangenen Jahrhunderts ist. Das Szenario einer langanhaltenden chronischen Wirtschaftsschwäche in den USA ist aus unserer Sicht wahrscheinlicher geworden. Dies wird auch die Erholung in Europa oder Asien spürbar beeinträchtigen. Dass für die Schweiz wichtige Handelspartner wie die USA, Großbritannien oder Italien länger brauchen werden, um ihre Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, wird auch für die Schweiz im zweiten Halbjahr spürbare negative Auswirkungen haben. Konjunkturprogramme in der EU könnten gegen Ende des Jahres in die Umsetzungsphase gehen und im Zuge der Entscheidungsprozesse positive Impulse auch an den Finanzmärkten setzen. Also wenn es absehbar wird, dass die EU doch noch stärker Konjunkturprogramme lancieren kann, dann glaube ich, werden die Finanzmärkte darauf durchaus positiv reagieren. All diese Faktoren sprechen insgesamt nicht für eine sehr rasche weltweite Erholung des Wirtschaftswachstums. Vielmehr gehen wir davon aus, dass es bis weit in das Jahr 2022 dauern könnte, bis die Wirtschaft wieder eine ähnliche Leistung aufweist wie vor der Krise. Ich komme jetzt zu den Aktienmärkten und zu den Währungen. Trotz katastrophaler Zahlen aus der Wirtschaft konnte eine Kombination von massiven Eingriffen der Geldpolitik und der Fiskalpolitik die Finanzmärkte bisher stabilisieren. Weitere Eingriffe und Stützungsmaßnahmen sind in den nächsten Wochen noch zu erwarten, vor allem auch in den USA. Die Frage, wie nachhaltig dies wirkt, bereitet aber auch uns viel Kopfzerbrechen. Die Nebenwirkungen der Geld- und Fiskalpolitik werden in eine entferntere Zukunft verschoben. Diese Nebenwirkungen holen uns kurzfristig aber noch nicht ein. Der April war ein Der April war ein guter Monat für die Aktienmärkte. Seit Ende März haben sich die wichtigsten weltweiten Aktienindizes um etwa 6-10% erholt. Der US-Aktienmarkt hat dabei nach starken Verlusten im März im April am stärksten zugelegt. Im aktuellen Monat Mai konnten die Verluste am Monatsanfang nur teilweise wieder kompensiert werden. Die letzten Tage waren ja wieder negativ, sodass die Aktienindizes aktuell leicht unter den Niveaus von Ende April liegen. Seit Jahresanfang hat der Schweizer Aktienindex SMI aktuell knapp 11% verloren. Auch die US-Aktienmärkte verlieren seit Jahresanfang etwa 16%. Gesamteuropäische Indizes etwa 26% und chinesische Aktien etwa 4%. Wieder hat sich der Wechselkurs des Schweizer Frankens zum Euro und zum US-Dollar seit unserer letzten Telefonkonferenz vor einer Woche nicht wesentlich verändert. Ich komme jetzt auf die Auswirkungen auf unsere Anlagestrategien. Die Erholung an den weltweiten Aktienmärkten im April hat sich auch auf unsere Anlagestrategien positiv ausgewirkt. Seit unserer letzten Telefonkonferenz am 30. April haben sich die Verluste seit Anfang Jahr aber nicht weiter erholt. Die Strategie Einkommen liegt aktuell mit etwa 2,75% im Minus, das ist die Rendite seit Anfang Jahr. Die Strategie Ausgewogen ist bei etwa minus 4,75% und die Strategie Wachstum ist bei etwa minus 7% seit Anfang Jahr. In Schweizer Franken ausgedrückt, also Rendite in Schweizer Franken als Basiswährung. Die Renditeunterschiede zwischen nachhaltigen und konventionellen Anlagestrategien bleiben, wie von uns erwartet, gering. Für noch ausführliche Informationen zu Ihrem persönlichen Depot können Sie sich natürlich gerne an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater wenden. Ich komme jetzt zu den Schlussbemerkungen. Das Szenario einer wirtschaftlichen Erholung ab dem zweiten Halbjahr bleibt aus unserer Sicht realistisch. Wir rechnen aber nicht mit einer raschen Erholung der Weltwirtschaft. Die Situation in den USA belastet unseren Wirtschaftsausblick dabei zunehmend. Obwohl die Verluste an den Aktienmärkten sich in Grenzen halten, bleibt die Situation fragil. Vieles wird vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen und dieser befindet sich in einer kritischen Phase mit ungewissem Ausgang, insbesondere in den USA. Wir verfolgen die Situation im Rahmen unserer Anlagetätigkeit somit weiterhin äußerst aufmerksam. Anpassungen unserer Anlagestrategie und Taktik sind also weiterhin möglich. Zum Schluss möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir am 28. Mai eine weitere Konferenz durchführen. Danach werden wir allenfalls auch im Juni die Serie in geeigneter Frequenz fortsetzen und wir werden Sie dazu entsprechend informieren. Ich bedanke mich jetzt dafür, dass Sie sich heute eingewählt haben und hoffe, dass meine Ausführungen für Sie von Nutzen waren. Sie haben nun, wie angekündigt, die Möglichkeit, hier direkt Fragen an mich zu richten. Vielen Dank.